Herzlich willkommen zu meinem Podcast Identität und Leben, der Fachpodcast von und mit Kurt Neubersch. Ich bin Diplompsychologe und psychologischer Psychotherapeut. Dieser Podcast ist für alle Menschen gedacht, die sich hinterfragen und Antworten suchen. Dabei steht vor allem das eigene Erleben und Verarbeiten im Vordergrund. Was macht mich aus? Wie richte ich mich aus? Wer bin ich? Wie lebe ich mein Leben? Identität und Leben oder Identität leben? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Identität und Leben, Folge 104, der Preis der Sicherheit. Ja, wir haben in den letzten drei Folgen so ein bisschen den Unterhaltungsbereich abgegrast. Ich betone das nochmal in dieser Folge bewusst, weil natürlich könnte ich jetzt gefühlt 50 bis 80 Folgen nur über den Unterhaltungsbereich loswerden, wo und wie Trauma oder auch psychische Dynamiken, die auch in Symptombereiche dann enden oder sich entfalten, hier besprechen und diskutieren. Aber zum einen würde es zu weit führen und zum anderen habe ich für den Bereich der Unterhaltung auch gerade mit, wie soll ich das sagen, nicht mit einer professionellen Perspektive als jetzt Fachmann, sondern als jetzt begeisterter Filmfan und Enthusiast, sagt man ja dazu, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, habe ich ja auch einen Podcast dafür, der heißt ja Hollywood is Calling, den gibt es auch überall, wo Spotify ist, ja genau, nee, wo überall, wo Podcasts sind, also wer da Interesse hat, ein bisschen so, wir reden über aktuelle Filme, aber auch über so Herzensthemen und Klassiker. Und tatsächlich ist das, ich möchte das nur betonen, ein ganz klarer privater Podcast heißt. Also der hat nicht den Anspruch, irgendwelche fachlichen Anleihen oder dergleichen zu haben. Das möchte ich nochmal ganz klar betonen. Also hier, dieser Podcast ist ganz klar ein Fachpodcast, also der den Fokus hat, hier mit Wissen, was wissenschaftlich orientiert und wissenschaftlich auch befundet oder auch im Diskussionsbereich oder auch aus dem Praxisalltag von der Front hier Informationen an, wie sagt man, verbreiten möchte. Also mit der Idee, damit ich auch nochmal vielleicht und dann leite ich über zum Inhalt, dass ich da auch euch deutlich mache, dass ich hier vor allen Dingen aufklären möchte. Also aus einer subjektiven Sicht eines Fachmanns, der sicherlich auch seine, wie sagt man, ja, Betriebsblindheit hat, möchte ich gar nicht ausschließen, ich bin ja auch nur Mensch, aber der zumindest aus einem reichhaltigen Fundus greifen kann und dadurch halt auch viele Dinge erklären kann. Zumal ich letztens noch gefragt, wie viel ich denn von meinem Psychologiestudium oder von meinem fachlichen Ausbildung denn überhaupt nutze oder ich der Meinung bin, dass es in meine Tätigkeit einfließt. Und klar, wenn ich das jetzt einfach nur prozentual gewichte, würde ich sagen, dann macht es vielleicht 20 bis maximal 30% aus, dass ich meine fachliche Ausbildung hier als den Fundus sehe, den ich hier zelebriere oder auch nutze in meinem Alltag. Es ist tatsächlich der überwiegende Teil, mindestens 60%, 50 bis 60% ist aus meiner Erfahrung als Krankenpfleger, als Psychologe und Psychotherapeut, also dem geschuldet, könnte man sagen. Und das möchte ich nochmal betonen. Ich habe als Psychologe und als Psychotherapeut nur einen eingeschränkten Blick auf die Betroffenen. Und wenn ich dann darüber spreche oder Menschen begleite, habe ich natürlich eine enge, wie sagt man, Betrachtungsweise. Damit will ich Ihnen die Aussagekraft nicht schmälern, möchte aber damit deutlich machen, dass ich nur einen bestimmten Blickwinkel einschließen kann. Wenn ich jetzt die Perspektive der Pflege mit hinzunehme, und da muss man sich vorstellen, eine Pflegekraft begleitet Betroffene mindestens 7 bis 8 Stunden am Tag, im Nachtdienst bis 10 Stunden und dann tatsächlich bis zu 10 Tage, ja, also so, ich glaube, manchmal sind es sogar 11 oder 12 Tage, ich weiß gar nicht mehr genau auswendig, aber auf jeden Fall am Stück ohne Pause, also dann wirklich die Tage am Stück. Und wenn ich mir vorstelle, ich habe viele Jahre auf einer geschlossenen Station gearbeitet, dann muss man sich das vorstellen, dass man die intensiv begleitet Und wenn ich dann schon nach, sagen wir mal, 5, 6, 7, 8 Tagen froh war, auch danach ins Frei zu gehen nach 8 Stunden, ne? Also frei heißt freien Nachmittag oder Vormittag, je nachdem, wie die Dienste sind, war mir aber auch gleichzeitig bewusst, die Betroffenen haben den Luxus nicht. Die sind 24/7 mit ihrem Thema beschäftigt und das ist natürlich dann auch nochmal, um deutlich zu machen, eine ganz andere Blick- und auch Begleitungsweise, als wenn ich jetzt als Psychologe mal eine Stunde pro Woche oder eine halbe Stunde in der Klinik, je nachdem wie die Möglichkeiten sind, dann die Person begleite. Das ist ein ganz anderer Blickwinkel. So, also das, wie komme ich jetzt hier drauf, um euch das deutlich zu machen? Ja, weil ich damit deutlich machen möchte, es ist so wichtig, dass Dinge vermittelt werden, erklärt werden, erläutert werden. Ich ja auch Perspektivangebote mache, versuche durch die Erläuterung auch sowohl Fachleute, ich weiß, dass viele Fachleute auch den Podcast hören, aber auch Betroffene zu ermutigen, dass sie da konstruktive Gedanken oder auch Lösungsansätze erhalten und eine Perspektive, also eine konstruktive Perspektive auf den Umgang mit Belastung und Symptome erhalten. So, das ist eigentlich die Grundidee. Ja, und damit leite ich ein, der Preis der Sicherheit. Ich finde den Titel extrem passend, auch wenn man da jetzt vieles drunter verstehen könnte. Ich gehe mal auf den Kern des Themas ein, jetzt direkt am Anfang und erläutere den dann. Mit der Preis der Sicherheit ist gemeint, wenn ich in eine Therapie gehe, dann weiß ich nicht, wo führt das hin? Also es kann natürlich sein, also die meisten kommen mit einer Idee, nicht alle, aber die meisten kommen mit der Idee, ich möchte die Symptome loswerden. Das ist auch nachvollziehbar, weil das ja belastende Dinge sind und die möchte man dann loswerden. Aber es gibt einen Großteil von Betroffenen, die dann sagen, oh, wie sieht denn das Loswerden denn aus? Und manche haben vielleicht schon so ein Gespür und merken, wenn ich jetzt das verändere, dann muss ich ja auch bestimmte Dinge in meinem Leben verändern. Und dann ist so eine mindestens lebenspraktische Intelligenz die mir dann suggeriert, oh, das könnte sein, dass ich dann das nicht mehr habe oder das dann passiert und das dann passiert. Und dann überlegt man sich, möchte ich das? Und da sind wir schon im Bereich der Sicherheit. Sicherheit in Bezug auf, ich habe bestimmte Dinge erlebt in meinem Leben, die belastend sind, die mich geprägt haben, die mich geformt haben, meiner Identität. Und ich weiß aber, wie es jetzt läuft, also im Sinne von, was ich tun muss oder was ich tue und was dann darauf folgt. Das heißt nicht, dass ich das alles gut finde, aber ich weiß zumindest, was wie passiert. Und wenn jetzt plötzlich die Einladung kommt, sich zu verändern, kann das sein, dass ich durch dieses Neuland, was mir da als Angebot gemacht wird, also ein Leben mit weniger oder gar keinen Symptomen mehr, dann aber für mich auch bedeutet, wie sieht das dann aus? Ist das Leben dann anders und was mache ich denn dann? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe eine Zwangsstörung, die viele Stunden am Tag einnimmt und ich mir dann vorstelle, das ist nicht mehr der Fall, dann ist ja die Frage, was mache ich mit der Zeit? Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass eine Zwangsstörung, das ist nicht immer so, aber vielleicht entstanden ist, um mich von etwas abzulenken, dann würde ja das nicht mehr Vorhandensein der Zwangsstörung automatisch dazu führen, dass ich vielleicht wieder mit dem Thema mich beschäftige, was die Zwangsstörung ja eigentlich verursacht hat, um nämlich mich davon abzulenken. Ihr merkt schon so ein bisschen, was die Dynamik dahinter sein könnte. Genauso, jetzt mache ich mal ein konkretes Beispiel, wenn ich in einem Umfeld groß werde, wo ich merke, dass ich vielleicht innerhalb einer Familie andere beschütze oder versorge. Und wenn ich dann höre, ja Mensch, in der Therapie, da musst du mehr für dich sorgen, ich mache es jetzt sehr platt, nur dass ihr erstmal das Prinzip versteht. Sorg für dich, mach dies, mach das und achte nicht auf andere. So würde das in der Therapie nie gesagt werden. Ich meine das jetzt nur als eine grobe Orientierung, was da an der Stelle ein Weg sein könnte. Und wenn ich das dann höre und denke so, Moment, Error, ich versorge doch gerade andere, die kann ich doch nicht allein lassen. Wer kümmert sich denn dann um die? Na, dann merke ich sofort feststellen, Error. Und der Preis der Sicherheit, also zu wissen, wie es ist, führt häufig zu dem Phänomen, dass man sagt, wenn das die Lösung ist, dann will ich meine Probleme zurück. Das ist ein Spruch, den hatte ich mal als Postkarte an der Wand hängen. Und der ist gar nicht so weit weg von dem tatsächlichen Problem in dem Verlauf einer Therapie. Weil es gibt Klienten, die nehmen diese Einladung der Veränderung gerne an. Und sagen gerne, wie geht das, okay, und machen das und sind froh, weil sie dadurch eine ganz andere Handlungskompetenz, also ganz andere Möglichkeiten, damit umzugehen, entdecken und dann auch für sich umsetzen. Aber es gibt auch Menschen, und ich würde sagen, das ist der überwiegende Teil, nicht alle, aber der überwiegende Teil, der sehr, sehr verunsichert wird von den neuen Perspektiven und sich dann automatisch die Frage ergibt, gerade im Traumabereich, ja, aber wer bin ich denn dann ohne mein Trauma? Oder, ich überspitze das gerade, ne? Oh, wer bin ich denn dann ohne, dass die und die Situation jetzt gerade besteht? Also zum Beispiel, dass ich, weil ich nicht kann, ich versorgt werde und da habe ich eine Bindung, da habe ich eine Nähe, auf die will ich ja gar nicht verzichten, aber ich will ja wieder autonomer werden, ne? Oder kann ja auch sein, dass ich die Perspektive in meinem Leben habe, dass ich andere versorge und ich denke mir dann so, wenn ich jetzt aber mehr auf mich achte, dann versorgt die anderen dann keiner mehr. Was machen wir denn dann da? Also so, das ist dann dieser Preis der Sicherheit. Ich gebe also eine Kontrolle, also ich verändere die Kontrolle über mein Leben in eine andere Richtung. Also ich gebe etwas, wenn man so möchte, zugunsten einer konstruktiveren Perspektive, gebe ich was auf. Das ist aber extrem schwer, wenn ich mit diesem, was ich bisher ja mache, also ich bin zum Beispiel ein Therapeut, der davon ausgeht, dass alles, was ich tue, was ich habe, auch die Symptome, einen Grund haben, dass sie da sind. Also dass sie da an der Stelle entweder einen schützenden, einen versorgenden oder auch einen Bewältigungsansatz darstellen und ich halt einfach keine andere Idee habe, wie ich damit umgehen könnte. Und ja, das macht es natürlich dann schwer. Also schwer auch, mir vorzustellen, was ist jetzt, wenn ich das nicht mehr mache? Wer macht das denn dann? Ja, so. Und ich hoffe, ihr bekommt dadurch so einen kleinen Eindruck, warum es dann schwer ist, überhaupt was verändern zu wollen oder zu können. Und das kann ich auch total nachvollziehen. In der Therapie wird das auch in der Regel, so ist es in den Settings meistens eingebunden, auch mit angesprochen, dass man guckt, wer bin ich jetzt, was möchte ich verändern, warum habe ich die Symptome, wann treten die auf. Ne? Wir Verhaltenstherapeuten machen dann nach dem Sorgmodell eine Verhaltensanalyse, dass man guckt, was ist die Situation, was ist so meine Orientierung, was ist an der Stelle die Konsequenz, ne? Was sind da an der Stelle auch die Dinge, die uns auch das aufrechterhalten, dass wir die Konsequenz, also dass wir handeln, das auch dann weiter tun, also aufrechterhalten. Also was hält diese Handlung weiter aufrecht? Das ist so die Sichtweise der Verhaltenstherapeuten, dass also auf dem Hier und Jetzt der Fokus gelegt wird, während andere Therapieansätze ja auch dahin schauen, so ja, aber wie ist das denn entstanden, wo kommt das denn her? Also gab es da eine auslösende Situation XY in der Vergangenheit und die dann hier jetzt im Hier und Jetzt gerade nicht mehr sichtbar ist und die mich trotzdem auch heute noch beeinflusst, nämlich zum Beispiel in meiner Kindheit oder wann auch immer Menschen verloren habe und daraus schlussfolgere, ich werde nie wieder einen Menschen verlieren wollen, kann meine Handlung ja daraus dazu führen, dass ich dann anfange, am besten wie so gluckenhaft die ganzen Menschen in meinem Umfeld immer wieder, ja, zu nicht tyrannisieren, aber immer wieder dann so mich darüber zu stülpen oder zu sagen, hier, ich muss gucken, ich muss versorgen, ich muss machen und. Ne? Und das kann natürlich dann im Hier und Jetzt, sagen wir erstmal, auf den ersten Blick nicht sichtbar sein. Also mir auch gar nicht mehr klar sein, dass ich das aus dem Grunde mache. Und dann muss ich das für mich erstmal wieder aufschlüsseln. Und wenn wir dann dann plötzlich feststellen, okay, wenn ich jetzt meine Symptome verändere, und das geht ja sogar laut Therapeuten, dann muss ich ja bestimmte Dinge aufgeben, loslassen. Und da ist der Preis der Sicherheit. Ich gebe quasi die Sicherheit auf, also die Überzeugung, ich könnte die Dinge kontrollieren oder ich mache die Dinge, damit es das Bestmögliche hervorbringt, gebe ich auf zugunsten eines anderen Alltages und ich weiß nicht, wie der sein wird. Ich habe eine Vorstellung, der Therapeut hat eine Vorstellung und macht die mir vielleicht auch sehr schmackhaft, aber ich denke mir dann so, ja gut, der steckt aber nicht in meiner Haut und woher will ich das denn wissen, dass das, was dann geändert werden soll, wirklich besser ist? Wer sagt mir das denn? Ne? Wer denn? Also ich wüsste nicht, wer. Ja, so nach dem Motto. Und dann ist es natürlich umso schwieriger, dann zu sagen, okay, das weiß ich nicht, ob ich das will und ob ich das kann. Und dann haben wir noch den Punkt, darf ich das überhaupt? Ne? Also wenn ich zum Beispiel dazu ja neige, das Thema Daseinsberechtigung hatten wir auch schon Folgen zu, mir darf es nicht gut gehen oder ich bin es nicht wert, dass es mir gut geht, dann habe ich sofort die Handbremse angezogen und dann weiß ich das zwar, dann hört sich alles schlau an, aber ich werde es nicht machen. Weil kann ja auch sein, dass ich mich auf meiner Agenda der Zufriedenheit am letzten Platz bewege und sage, erst müssen alle anderen versorgt sein und denen muss es gut gehen und dann darf es mir gut gehen. Ne, so, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, um sich die ganze Zeit immer ins Aus zu katapultieren und dann auszuhalten und das ganze Elend der Welt, ich überspitze das gerade, dann auf mich zu nehmen und zu sagen, erst müsste es allen anderen gut gehen, dann erst darf es mir gut gehen. Ne, also so. Ja, Das sind so mögliche Motivationen oder Hintergründe, warum ich die Sicherheit nicht verlasse. Warum ich mich immer wieder für Zwänge, für Kontrollbedürfnisse an der Situation, so wie sie ist, also weiter festhalte, warum ich mich daran orientiere. Und ich bin jemand, der gerne motiviert, solange du das nicht verstehst, verändere es auch bitte noch nicht. Es macht Sinn, dass du es erstmal verstehst. Also, weil ansonsten machst du blinden Aktionismus. Du versuchst was, tust was und nachher ist es gar nicht besser und dann bist du nachher noch bestärkt darin, oh nee, ich mach's erst recht jetzt weiter, so wie vorher. Und dann ist es aber nur aus einer vielleicht falschen Schlussfolgerung heraus. Deswegen geht es ja darum, das erstmal zu verstehen. Und da ist aus meiner Sicht Therapie sehr wichtig, dass man da die Gedankengänge, die Kognition, sagen wir Therapeuten, dass wir die uns erstmal aufschlüsseln und dann für uns erstmal begreifbar machen. Und ganz wichtig, jetzt an die Therapeuten gerichtet, es ist zwar wichtig, dass auch Therapeuten das verstehen, aber es ist wichtig, dass die betroffenen Personen das nachvollziehen können. Solange die das nicht verstehen können, das sprich, dass das Wissen, die Perspektive nicht in die Sprache der Betroffenen übersetzt worden ist, dass sie das greifen können, verstehen und auch vielleicht fühlen können, das ist schon ein Riesenschritt nach vorne, da kann ich gleich sagen, ist eine Veränderung eigentlich nicht nur eigentlich, sondern ist sie unmöglich. Oder führt in der Regel zu einer Wiederholung der Wiederholung oder eines gefühlten Rückfalls, also dass sich nicht groß was verändert. Und deswegen ist es so wichtig. Ich mache nochmal ein konkretes Beispiel. Wenn ich mit starken, heftigen Symptomen, nicht nur psychisch, sondern auch körperlich in die Praxis komme und vielleicht zum Beispiel mit Migräne oder starken Kopfschmerzen oder Übelkeit oder so reagiere auf zu starker Belastung und der Therapie wird dann deutlich, ja, wie war denn Ihre Mutter? Und dann sagt dann die Person, ja, meine Mutter, für die war ich nie gut genug und so und die war auch nie glücklich über meinen Mann, aber ich liebe den und auf der Hochzeit und oder auf Geburtstagen oder auf Feierlichkeiten, da wurde immer wieder abgewertet und also das war dann so dieses Gefühl von dieser dann Person, dass sie dann sagte, also es ist anonymisiert dargestellt, das ist jetzt auch nur ein Beispiel konstruiert, ne, damit ihr das Prinzip versteht. Und dann sagt dann die Mutter, ja, du darfst, du bist nichts wert. Ja, sei es dadurch, dass die Mutter eifersüchtig ist oder der Tochter es nicht gönnt oder die Tochter gar nicht liebt und der deswegen auch keine Zufriedenheit erlaubt und versucht, sie in der Abhängigkeit zu halten. Das ist nicht immer so dramatisch, aber ich möchte das einmal das Prinzip erklären, worauf ich jetzt hinaus will. Wenn die Tochter aber jetzt aufgrund der Wunsch nach Liebe zur Mutter, also sagt, Mensch, meine Mama, die muss mich doch lieben, ich muss doch irgendwas machen, dass sie mich endlich erkennt und mich dann doch liebt. Ja, und dann aus diesem Wunsch heraus dann sagt, dann versuche ich dann zumindest ihr das zu erfüllen, dass ich sage, ja, ich bin ja nichts wert, mir darf es nicht gut gehen. Dann ist jeder Prozess in Richtung Erleichterung in der Therapie oder dass es etwas besser wird, automatisch ein Error, weil das ja nicht sein darf, aufgrund der Annahme, mir darf es nicht besser gehen, weil meine Mama mich ja nicht gut findet oder nicht liebt und so weiter. Und dann, wenn ich dann als Therapeut dann unterstütze in Richtung, hier gucken Sie mal, wenn Sie es so machen und da ist doch gut gewesen und da können Sie doch noch, wenn Sie das so und so machen, dann merken Sie doch und haben Sie auch gesagt, ist das doch besser und so weiter. Dann und die Personen das auch merken und fühlen und spüren und merken, da verändert sich was im konstruktiven Sinne, aber die Erlaubnis ist nicht da. Also ich verlasse den Bereich der Sicherheit, dass die Dinge, die mir auf der tiefsten Ebene meines Seins, also in meinen Grundüberzeugungen und noch tiefer in meinen Werten, in meinen Grundannahmen, ne, wenn das da nicht mit konform geht, also im Sinne von meine Mutter, vielleicht das höchste Gebot, meine Mutter muss mich doch lieben und ich bin, muss doch liebenswert sein und solange das nicht ist, ist alles andere zweit- und drittrangig, dann wäre da automatisch die Folge draus, nee, mir darf es nicht besser gehen. Und dann kann das sein, dass sogar in der Therapie dazu führt, dass, oh Herr Neubersch, ja, jetzt werden die Symptome stärker, jetzt kann ich leider nicht mehr kommen, jetzt habe ich das, jetzt habe ich dies, jetzt habe ich, ne. Nicht, dass ich das jetzt meine, dass das eine Ausrede ist, darum geht es mir nicht, sondern um deutlich zu machen, natürlich geht der Körper und die Psyche in Resonanz und Reaktanz, weil die Erlaubnis ja nicht da ist. Also ich kann diesen Bereich der Sicherheit, den ich als Sicherheit definiere, nicht verlassen, solange ich nicht meine Vorstellung von etwas verstehe, und selber als betroffene Person für mich verändere. Also ich brauche erstmal für mich eine innerliche Veränderung. Also wenn zum Beispiel in der Traumatherapie jemand sagt, ich weiß noch nicht, ob ich das kann. Also ich würde es gerne mal ausprobieren oder ich würde es mal versuchen. Da sage ich immer zu, super, bitte nicht mehr. Bitte nicht sagen, ich muss das jetzt oder ich mache das jetzt. Weil das ist direkt Druck, das ist direkt an der Stelle auch eine Erwartungshaltung. Wenn ich die nicht erfülle, ist sofort eine Enttäuschung da. Sondern vielleicht erstmal sich die Erlaubnis zu geben, ich probiere es erstmal aus. Ich muss ja erstmal gucken. Ich muss ja erstmal vielleicht auch ein Gefühl dafür entwickeln. Dann komme ich gern mit Beispielen aus der Natur, wenn man dann zum Beispiel sagt, gucken Sie mal Katzen, ne? Wenn Katzen zum ersten Mal Schnee sehen, ja, also ich habe viele Katzen gehabt, ne? Ich kann dazu dann nur sagen, ja, wenn ganz kleine Kätzchen erst einmal Schnee sehen, dann springen die nicht in der Regel da sofort drauf, sondern die tippen das erstmal an, ob sich das wehrt und was ist das denn überhaupt, weil die das nicht kennen. Also die gehen auch vorsichtig vor. Und dann, wenn das irgendwann vertrauter ist dann und auch bekannt, dann gehen die ganz anders damit um. Und das ist eine ganz wichtige Metapher, also in Bezug auf, ja, warum darf ich denn nicht auch selber vorsichtig und erstmal gucken und für mich entscheiden, wann ich den Kreis der Sicherheit erweitere, so nenne ich das als Therapeut, oder aus dem vorher bestehenden Kreis der Sicherheit verlasse, hin in eine Erweiterung oder andere Perspektive. Ja, so ist jetzt meine Idee, das euch mal heute deutlich zu machen, was damit gemeint ist. Ich finde, es ist ein sehr mächtiges Instrument, wenn ich mehr auf Sicherheit und auf, ich weiß ja hier, was ich davon habe, ich weiß, wie die Symptome funktionieren, wie sie sind und so weiter, dass ich daran festhalte und dann dadurch natürlich nicht weitergehe, nicht mich weiter verändere und so weiter und so weiter. Und weil ich mir es einfach nicht erlaube oder nicht sicher bin, ob das besser ist, und dann halte ich lieber an dem fest, was ich habe. Und das ist ein Punkt, der ist aus meiner Sicht wichtig zu fokussieren in der Therapie, dass man dann mit den Betroffenen dann hinschaut und sagt, gucken Sie mal, das hat ja auch einen bestimmten Grund, ne, warum das so ist. Und das ist auch in Ordnung so. Also aus der Sicht ihrer Vergangenheit, das ist der bestmögliche Kompromiss, um mit etwas umzugehen. Und das mache ich gar nicht wertend, steht mir auch gar nicht zu, aber das ist so ihre Entscheidung gewesen, das so am besten im Blick oder im Griff zu haben. Und daran angeschlossen, und das ist hier das Wichtige, ist, glauben Sie denn, dass es vielleicht auch anders gehen könnte oder wollen Sie das, möchten Sie das, wenn es eine Möglichkeit gäbe, wären Sie bereit, dass das dann da an der Stelle sich verändern darf? Ist das vorstellbar? Und dann werden die Klienten, wenn sie sich darauf einlassen, dann sich das natürlich dann vielleicht erstmal so anhören und dann sagen, okay, keine Ahnung, ich weiß, vielleicht sagen die auch, ich weiß gar nicht, was sie meinen. Dann geht es auch erstmal um Bewusstsein dafür, sich das erstmal vorstellen können, erstmal ein Verständnis dafür bekommen. Und dann bekommen sie ja schon über diesen Aspekt ja schon wieder die Kontrolle, wenn sie erkennen, dass das Sicherheitsempfinden im Vordergrund stand und fast schon automatisiert oder bei vielen auch automatisiert stattfindet. Und dann halt sich die Frage zu stellen, hey, möchte ich das wirklich, den Automatismus drinnen lassen, oder ändere ich das doch nochmal? Also möchte ich das doch nochmal anders haben? Und diese Erlaubnis sich zu geben, die ist aus meiner Sicht sehr wichtig. Ja, in diesem Sinne lasse ich euch auch mit den Gedanken jetzt erstmal wieder damit allein. Und wenn ihr möchtet, hören wir uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, eine angenehme Zeit.